NDR Info. Echo des Tages.
Im Studio begrüßt sie Claudia Venor. Guten Abend. Die wichtigsten Themen in Kürze. Hameln unter Schock. Tödliches Attentat auf Landrat. Spekulationen um Kampfgifteinsatz in Syrien setzen US-Regierung unter Druck. Debatte um Militäreinsatz wird heftiger. Dazu heute auch der Kommentar. Außerdem Bildungspaket für arme Kinder. Von der Leyen zieht Bilanz. Rüdiger Butte, Landrat im Kreis Hameln-Pyrmont und ehemaliger Chef des Landeskriminalamts Niedersachsen, wurde heute in seinem Büro erschossen. Ein 74-jähriger Rentner, der bereits wegen illegalen Waffenbesitzes vorbestraft sei, tötete Butte laut Polizei mit mehreren Schüssen, bevor er sich selbst erschoss. Einzelheiten von Thomas Hans.
Um 22:30 passierte die Tat. Zunächst schoss der Täter den Landrat nieder, dann ermordete er sich selbst, sagt Polizeipräsident Robert Kruse.
Wir wissen, dass der Mann, der hier als Täter in Frage kommt, in den vergangenen 2 Tagen versucht hat, mit Herrn Butte Kontakt aufzunehmen. Zunächst telefonisch, vorgestern und gestern, heute Morgen dann noch einmal. Er ist dann heute Morgen dahingehend beschieden worden, dass Herr Butte im Haus sei, woraufhin er ohne weitere Terminabsprache erschienen ist.
Bei dem Täter soll es sich um einen 74-jährigen Mann aus Bad Münde handeln. Er ist polizeilich bekannt und wurde schon wegen Verstößen gegen das Waffengesetz verurteilt. Auslöser für die Bluttat war nach Informationen des NDR möglicherweise ein Verwaltungsstreit um einen Maschendrahtzaun. Polizeipräsident Robert Kruse will das nicht bestätigen.
Also wir wissen nur, und das zeigt ja auch, dass er versucht hat, mit Herrn Butte als Landrat in Kontakt zu treten, dass er offensichtlich sich in Verwaltungsauseinandersetzungen mit dem Landkreis befunden hat. Das könnte sich aber auf verschiedene Themen bezogen haben. Da wissen wir noch nicht genau, was letztlich der Hintergrund gewesen sein könnte.
Der stellvertretende Landrat des Kreises Hameln-Pyrmont, Carsten Vetter, zeigt sich tief betroffen. Die Tat sei einfach unerklärlich.
Also die Mitarbeitenden sind von mir am späten Vormittag über das schreckliche Ereignis informiert worden. Ich habe da in ganz, ganz viele betroffene Gesichter blicken müssen, habe bei vielen auch Tränen entdecken können. Das spiegelt natürlich die tiefe Verbundenheit mit Herrn Butte wider, der als Chef akzeptiert und beliebt war.
In Hameln hat sich die Tat schnell herumgesprochen. Die Menschen auf der Straße sind schockiert.
Wir haben das gerade erfahren, also wir sind nur entsetzt. Warum, weshalb, weiß ja noch keiner. Wir haben auch noch mit keinem gesprochen, auf und ab.
Das ist unbegreiflich. Also ich habe richtig bald Tränen in Augen. Mehr kann ich dazu nicht sagen.
Das gibt's doch gar nicht. Das ist ein Schock. Auf jeden Fall, das ist verrückt. Wir sind natürlich echt getroffen.
Um die genauen Hintergründe zu klären, hat die Polizei eine 100-köpfige Ermittlungsgruppe eingerichtet. Am Abend ist eine Trauerfeier für den Landrat geplant. Er hinterlässt eine Frau und 2 Kinder.
Wir machen einen großen Sprung und schauen auf Syrien. Die Kämpfe zwischen Regierungstreuen und Aufständischen fordern täglich Tote. 1,5 Millionen Syrer sind auf der Flucht. Und nun schockiert eine neue Nachricht, wenn sie denn stimmt. Die Regierung Assad soll angeblich das absolut tödliche Nervengas Sarin gegen die Regimegegner einsetzen. Sollten Chemiewaffen wie dieses Giftgas gegen die Bevölkerung eingesetzt werden, dann, so US-Präsident Obama, sei die rote Linie überschritten. Die rote Linie nämlich für ein militärisches Eingreifen in Syrien. Doch noch ist die Beweiskette nicht wasserdicht und die USA haben aus der Irak-Lüge ihre Lektion gelernt. Aus Washington, Ralf Siena.
Eine Flugverbotszone in Syrien und eine Sicherheitszone, von der aus die Rebellen operieren könnten. Das seien seit 2 Jahren Syrien-Bürgerkrieg die Forderungen der Republikaner. Und er hoffe, dass diese Forderungen angesichts der neuen Erkenntnisse über den Chemiewaffeneinsatz in Syrien jetzt endlich von der Obama-Administration erfüllt würden, betont der republikanische Senator John McCain, der vehement dafür plädiert, die nicht radikal-islamischen Kräfte unter Syriens Rebellen mit Waffen zu versorgen. Die Assad-Gegner brauchten jetzt amerikanische Hilfe, betont der Chefaußenpolitiker der Republikaner im US-Senat.
It does not mean boots on the ground.
Das bedeutet keineswegs den Einsatz amerikanischer Bodentruppen, stellt John McCain klar. Zwar ist auch die US-Regierung alarmiert über Spuren des hochgiftigen Nervengases Sarin, die laut Erkenntnissen amerikanischer und britischer Auslandsgeheimdienste in den Blutproben 2 syrischer Bürgerkriegsopfer gefunden wurden. Doch der US-Präsident spielt auf Zeit. Obama hat kein Interesse daran, dass die USA in einen Bürgerkrieg verstrickt werden, in dem radikal-islamische Kräfte und Al-Qaida-Verbündete eine zentrale Rolle spielen. Und Obama will auf keinen einen Fall den Irak-Fehler seines Amtsvorgängers George W. Bush wiederholen, aufgrund von nicht abgesicherten CIA-Erkenntnissen militärisch zu intervenieren.
We need all the facts.
Wir brauchen zunächst einmal alle Fakten, betonte der US-Verteidigungsminister gestern. Schließlich gehe es hier um eine ernste Sache.
This is serious business.
Noch seien die US-Auslandsgeheimdienste in Syrien damit beschäftigt, den mutmaßlichen Einsatz von chemischen Waffen durch Syriens Assad-Regime zu überprüfen, betonte der US-Verteidigungsminister gestern während einer Pressekonferenz in Abu Dhabi und zitierte eine betont vorsichtig formulierte Passage aus dem Brief eines Obama-Mitarbeiters an den US-Kongress. Die US-Geheimdienste gehen mit einem unterschiedlichen Grad von Sicherheit davon aus, dass das syrische Regime in geringem Umfang Chemiewaffen in Syrien eingesetzt hat, und zwar vor allem die Chemikalie Sarin. Immer wieder betont die Obama-Administration, es gebe noch keine hundertprozentige Klarheit in Sachen Chemiewaffengebrauch durch das Assad-Regime. Man wisse einfach noch zu wenig, unterstreicht US-Verteidigungsminister Hagel. Wir haben noch einige Unsicherheiten, welche Chemikalie wo und von wem benutzt wurde. Und genau diese Unsicherheiten sind für Obama der Hebel, ein militärisches Eingreifen in Syrien so lange wie möglich hinauszuzögern.
Die US-Regierung will also, bevor sie sich für eine Intervention im syrischen Bürgerkrieg entscheidet, sicher sein. Denn die Gefahr, dass ein Kriegsgrund konstruiert wird, ist groß. Martin Ganselmeier kommentiert.
US-Präsident Obama will keinen neuen Krieg. Im Gegenteil, er ist aus innenpolitischen Gründen daran interessiert, dass für Amerika so teure und verlustreiche Jahrzehnte Kriege im Irak und in Afghanistan zu beenden. Den Atomkonflikt mit dem Iran will er diplomatisch lösen und in den Bürgerkrieg in Syrien nur mit minimalem Aufwand eingreifen. Aber kann die US-Regierung angesichts von mittlerweile 70.000 Toten und über 1 Million Vertriebenen einfach weiter zuschauen? Zumal es jetzt Anzeichen gibt, dass das Assad-Regime die von US-Präsident Obama gezogene rote Linie überschritten hat. Die rote Linie ist für uns dann überschritten, hatte Obama vorsichtig formuliert, wenn Assad eine ganze Reihe von Chemiewaffen einsetzt. Bislang beruhen die Giftgashinweise auf Einschätzungen der Geheimdienste und auf Aussagen jener, die großes Interesse an einem Eingreifen der Amerikaner haben, also Teile der Rebellen und Israel. Insofern ist Obamas abwartende Reaktion völlig richtig. Wenn einige Republikaner ihn nun zu militärischen Aktionen drängen, dann verdrängen sie, was vor 10 Jahren passiert war. Damals waren es die Bush-Regierung und Vertreter ihrer Partei, die fehlerhafte Geheimdiensthinweise zum Anlass nahmen, den Irakkrieg zu rechtfertigen. So frustrierend es angesichts der Bilder aus Syrien auch sein mag, die Lehren aus dem Irakkrieg lassen nur einen vorsichtigen Kurs zu. Beginne keinen Krieg, wenn du nicht das Ziel und den Ausweg kennst, lautet die kluge Doktrin des früheren US-Außenministers Powell. Das Endszenario im Falle eines Eingreifens in Syrien ist noch völlig unklar. Wie gelingt es, die moderaten Kräfte unter den syrischen Rebellen an die Macht zu bringen? Und wie kann man verhindern, dass Chemiewaffen in die Hände radikaler Islamisten fallen? Deshalb ist das Abwarten Obamas kein Zeichen von Schwäche. Mehr Zeit ist nötig, nicht nur um die Giftgashinweise zu erhärten, sondern auch um ein internationales Bündnis zu schmieden, an dem sich Russland konstruktiver als bisher beteiligt. Würde jedoch eindeutig bewiesen, dass das Assad-Regime systematisch Giftgas einsetzt, dann muss die US-Regierung handeln, um glaubhaft zu bleiben. Dabei ist keine der militärischen Optionen ohne Nachteile. Mehr Waffen und Kriegsgerät an die Rebellen könnte dazu führen, dass diese bei radikalen Islamisten landen. Die Einrichtung einer Flugverbotszone wäre angesichts von Assads russischem Luftabwehrsystem deutlich schwieriger als in Libyen. Und kaum machbar erscheint, das riesige Chemiewaffenarsenal des Assad-Regimes zu sichern. Für US-Präsident Obama ist der Syrien-Konflikt in mehrfacher Hinsicht ein Dilemma. Rufe nach schnellen Lösungen helfen jedoch nicht weiter.
Martin Ganselmeier kommentierte im Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Die Zeit, es ist jetzt gleich 18.40 Uhr, 20 Minuten vor 7. Für mehr als 300 Menschen wurde das eingestürzte Geschäftshaus in Bangladesch zum Grab. Doch auch Tage nach dem Unglück entdecken Retter noch Überlebende. Viele Textilarbeiterinnen werden noch immer unter den Trümmern vermutet. Trotzdem sollten ihre Kolleginnen in anderen Fabriken in Bangladesch arbeiten. Doch Tausende von ihnen gingen heute stattdessen auf die Straße.
In die Trauer mischt sich immer mehr Wut. Tausende Textilarbeiter strömten auf die Straßen von Bangladeschs Hauptstadt. Einige von ihnen mit Schlagstöcken und Steinen bewaffnet. Doch was gewalttätig und friedlich Demonstrierende eint, ist der Ärger. Darüber, dass es so etwas wie Sicherheit für sie am Arbeitsplatz nicht gibt. Die Wut auf die Fabrikbesitzer ist riesig. Sie richtet sich aber auch gegen deren Auftraggeber. Keiner sollte nach dieser Katastrophe ungeschoren davonkommen, fordern die Protestierenden. Bangladesch ist der zweitgrößte Textilexporteur weltweit. 60% der Lieferungen gehen nach Europa. Es ist nicht das erste Mal, dass Forderungen laut werden. Auch die westlichen Auftraggeber müssten endlich auf die Einhaltung von Sicherheitsstandards achten. Im November vergangenen Jahres kamen bei einem verheerenden Brand in einer Fabrik, ebenfalls in der Hauptstadt Dhaka, mehr als 100 Menschen ums Leben. Jedes Mal gäbe es nach solchen Katastrophen viele Diskussionen und Zusagen, doch im Grunde ändere sich nichts, beklagen Kritiker. Daher komme es zu immer neuen tragischen Unfällen. Die Verzweiflung ist unbeschreiblich. Noch immer werden hunderte Menschen vermisst. Familien stehen mit Fotos ihrer Angehörigen in der Nähe des Unglücksortes, beknien die Rettungskräfte, doch bitte weiterzusuchen. Ich möchte meine Schwester zurückhaben, tot oder lebendig. Bitte helft mir, fleht diese Frau. Nach dem Einsturz des 8-stöckigen Gebäudes sind Rettungskräfte auch weiterhin bemüht, unter den Trümmern noch Überlebende zu finden. Und es geschehen Wunder. Obwohl die Katastrophe bereits am Mittwoch passiert war, konnten Medien zufolge nun erneut Dutzende lebendig geborgen werden. Gleichzeitig ist es ein Wettlauf gegen die Zeit. Helfer tragen mittlerweile einen Mundschutz und benutzen Sprays, um den Verwesungsgeruch, der eingesetzt hat, ertragen zu können. Aber sie machen weiter. Wir versuchen in erster Linie Menschen zu retten, die noch am Leben sind, aber wir suchen natürlich auch nach den Toten, erklärt der Chef der Rettungsoperation. Das schlimmste Industrieunglück in der Geschichte des Landes, berichten Medien, hätte verhindert werden können. Nachdem Anfang der Woche Risse in dem Gebäude bemerkt worden waren, hatten Behörden offenbar den Besitzer angewiesen, das Haus räumen zu lassen. Doch der hatte sich geweigert.
Kai Küstner berichtete. Armut der Eltern darf nicht zur Bildungsarmut der Kinder führen, schrieben Bundesverfassungsrichter der Bundesregierung 2010 ins Stammbuch. Das Urteil garantiert auch armen Kindern ein Teilhaberecht an Bildung, Sport oder anderen kulturellen Freizeitaktivitäten. Und knapp 3/4 der 2,5 Millionen bedürftigen Kinder und Jugendlichen in Deutschland nutzen inzwischen Leistungen aus diesem Bildungs- und Teilhabepaket des Bundes. Arbeits- und Sozialministerin von der Leyen zog heute Bilanz.
Seit Anfang des Jahres haben rund 2,5 Millionen Kinder aus Geringverdienerfamilien einen Rechtsanspruch auf das Bildungspaket. Nun können auch Sie bei.
So klingt sie, die relativ heile Welt des Bildungs- und Teilhabepaketes, in einem Imagefilm aus dem Bundesarbeitsministerium. Seit 2 Jahren gibt es diese vom Bund getragene finanzielle Unterstützung für Kinder aus bedürftigen Familien und im Prinzip von Beginn an stand sie in der Kritik, weil der Kreis derer, die davon profitieren, viel zu klein sei. Heute stellte sich die verantwortliche Ministerin Ursula von der Leyen in Berlin vor die Presse und zog ein positives Fazit. Das Bildungspaket komme bei den Kindern an.
Es sind 73% der Kinder, die Leistungen aus dem Bildungspaket inzwischen erhalten. Das ist ein ausgesprochen erfreulicher Wert.
Und damit sie mit dieser Meinung nicht alleine vor der Hauptstadtpresse steht, hatte sich die Bundesarbeitsministerin Verstärkung geholt, die kommunalen Spitzenverbände. Die Ebene also, die das Paket gewissermaßen vor Ort umsetzt. Und auch dort ist die Zufriedenheit groß. Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes.
Das Bildungs- und Teilhabepaket ist kein Flop, wie es ja teilweise von den Wohlfahrtsverbänden tituliert wurde. Es ist auch kein Bürokratiemonster, wenn 80% der Befragten sagen, wir kommen damit klar.
Eine Zahl, die die Ministerin heute ebenfalls vorgestellt hat und noch viele weitere mehr. Denn Ursula von der Leyen hat 2300 Familien nach ihren Erfahrungen mit dem Bildungspaket fragen lassen. Dabei haben außerdem mehr als 90% angegeben, der Aufwand bei der Beantragung dieser Leistung habe sich gelohnt. Sie würden es wieder machen.
Am häufigsten wird im Bildungspaket der persönliche Schulbedarf genutzt, das gemeinsame Mittagessen und die Klassenfahrten, das sind sozusagen die Hits.
Das Geld dafür rufen die Länder allerdings in höchst unterschiedlichem Umfang ab. Hamburg und Bremen nutzen die finanzielle Unterstützung in besonders großem Umfang, weil es in Hamburg etwa auch ein flächendeckendes Mittagsangebot in den Schulen gäbe, so von der Leyen. Berlin wiederum liegt deswegen am Ende der Skala, weil viele Sportvereine in der Bundeshauptstadt bedürftigen Kindern eine kostenlose Mitgliedschaft ermöglichen und deswegen keine Mittel aus dem Topf benötigen.
Frau von der Leyen bastelt sich mal wieder die Welt, wie es ihr gefällt. Da ist auch wirklich viel Propaganda dabei.
So die Reaktion der Opposition, Brigitte Podtmer, Arbeitsmarktexpertin der Grünen Bundestagsfraktion. Sie kritisierte unter anderem, dass die Kriterien für eine Bewilligung der Lernförderung, auch die gibt es im Bildungspaket, viel zu streng seien. Ähnlich unzufrieden SPD-Fraktionsvize Elke Ferner.
Frau von der Leyen ist gestartet mit einer Chipkarte für alle. Daraus ist doch ein ziemlich bürokratisches Monster geworden.
Anne Meyer informierte. Einen größeren Arbeitskampf bei der Post wird es nun doch nicht geben. Denn Arbeitgeber und Gewerkschaften einigten sich auf einen neuen Tarifvertrag. Rund 130.000 Beschäftigte bekommen mehr Geld, darunter viele Briefträger. Einzelheiten von Wolfgang Zimmer.
Es war für alle 28 Unterhändler eine lange Nacht mit harten Verhandlungen. Als es zuletzt nur noch um 10% beim Ringen um den neuen Tarifvertrag für die 132.000 Postangestellten ging, musste also mancher Delegierte schon hart mit dem Schlaf ringen. Mit zunächst 3,1% mehr Lohn und Gehalt ab 1. August und einer weiteren Steigerung um 2,6% ab Oktober 2014 konnten nach 20 zermürbenden Verhandlungsstunden beide Seiten aber auch gut leben. Die Nachtarbeit hatte sich gelohnt. Die Auszubildenden stehen mit dem neuen Tarif besonders gut da. Sie erhalten rückwirkend zum 1. April 6,1% mehr. Für die Bundesbeamten bei der Deutschen Post wurden mehrere Einmalzahlungen von jeweils 200 Euro vereinbart. Angela Titzrath, Arbeitsdirektorin und Verhandlungsführerin des Bonner Postkonzerns, ist zufrieden mit dem Ergebnis.
Es waren sehr intensive, sehr sachliche, aber auch sehr konstruktive Diskussionen. Verhandlungen heißt immer, dass man einen guten Kompromiss miteinander findet. Und bei Detailfragen braucht man auch mal die eine oder andere Stunde mehr.
Insgesamt hatten die Delegationen knapp 20 Stunden um Prozente gerungen. Herausgekommen ist ein auch für die Gewerkschaft akzeptables Ergebnis. Sie konnte mit dem Abschluss auch die angereiste große Tarifkommission überzeugen. Die stellvertretende Verdi-Vorsitzende und Verhandlungsführerin Andrea Kocic.
Wir sind sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Es ist ein starkes Tarifergebnis. Insgesamt ist die Laufzeit 26 Monate. Wir konnten etwas erreichen für die Beschäftigten in den unteren Entgeltgruppen, eine soziale Komponente.
Nach der Einigung am Morgen hatte auf Gewerkschaftsseite die große Tarifkommission das letzte Wort. Sie traf sich am späten Vormittag in dem Neusser Kongresshotel und gab schließlich nach nur kurzer Beratung grünes Licht für das Verhandlungsergebnis. Das war offenbar auch ausgereizt. Die Post, so deren Verhandlungsführerin, sei mit der Vereinbarung an die Grenze des unternehmerisch Vertretbaren gegangen. Unterstützt durch eine glänzende Bilanz. Die privatisierte Post hat mit 1,6 Milliarden Gewinn im Jahr 2012 das beste Ergebnis ihrer Geschichte erzielt.
Die Steuerpolitik und auch die Koalitionsaussagen bestimmen den Parteitag der Grünen, der heute am späten Nachmittag in Berlin begann. Angefacht hat die Steuerdebatte vor allem Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann, der seine Partei davor warnte, dem Mittelstand unzumutbare Mehrbelastungen aufbürden zu wollen. Die Delegierten wollen bis Sonntag auch das Wahlprogramm für die Bundestagswahl verabschieden. Aus Berlin Peter Tomuscheid.
Deutschland ist erneuerbar. Unter diesem Motto haben sich die rund 800 Delegierten des Grünen Parteitags im Berliner Velodrom versammelt, um bis Sonntag ihr Programm für die Wahl im September zu beraten und zu verabschieden. Sie haben sich auf jeden Fall viel Arbeit vorgenommen, liegen doch rund 2600 Änderungsanträge vor. Von eher skurrilen, die sich beispielsweise der Frage widmen, ob man den Wähler im Programm siezen oder duzen soll, bis hin zu den politischen Konfliktthemen. In den Interviews der vergangenen Tage ist schon deutlich geworden, dass es beispielsweise Streit geben wird darüber, ob sich die Partei in der Präambel des Wahlprogramms wirklich verbindlich auf ein rot-grünes Bündnis festlegen soll. Die Spitzenkandidaten Trittin und Göring-Eckardt sagen ja und werden dies am Abend sich auch begründen, wenn sie den Programmentwurf des Bundesvorstands einbringen. Andere, wie Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann, der hier am Sonntag sprechen wird, wollen, wenn es für Rot-Grün nicht reicht, zumindest mit der CDU Sondierungsgespräche führen können. Die Präambel mit der Koalitionsaussage steht heute Abend als erstes auf der Tagesordnung. Anschließend wird, nach einer Gedenkminute in Erinnerung an das Atomkraftunglück von Tschernobyl vor 26 Jahren, über die Bereiche Energie und Wirtschaft debattiert und abgestimmt. Das zweite große Konfliktthema, die Steuerpolitik, steht morgen auf dem Programm.
Die CSU steht bisher 5 Monate vor der Bundes- und Landtagswahl nicht schlecht da, denn Umfragen bestätigen ihr knapp unter 50%. Doch dann kam aus heiterem Himmel der Fall des CSU-Fraktionschefs Georg Schmid und der 16 Kollegen im Bayerischen Landtag, die seit fast 20 Jahren Ehefrauen und andere Familienmitglieder auf Kosten der Allgemeinheit in ihren Wahlkreisbüros beschäftigen. Schmid trat gestern zurück und schon heute wurde die frühere Sozialministerin Christa Stebens zu dessen Nachfolgerin gewählt. Eva Lell berichtet.
Im Kabinett Beckstein war Stevens noch Sozialministerin und ein Jahr lang sogar stellvertretende Ministerpräsidentin. Horst Seehofer berief sie dann nicht mehr in sein Kabinett. Die damals 62-Jährige war ihm zu alt. Heute hat Seehofer der Fraktion Christa Stevens als Nachfolgerin von Georg Schmid vorgeschlagen.
Sie ist eine verbindliche Persönlichkeit. Und ich habe auch noch vor der Fraktion gesagt, sie hat ihren eigenen Kopf. Und das gefällt der Fraktion auch. Den habe ich übrigens mehrfach auch erlebt.
Schon vor 3 Tagen sei sie von ersten Abgeordneten angesprochen worden, dass sie Schmid nachfolgen müsse. Heute klingen die CSU-Abgeordneten sehr zufrieden.
Sehr gute Wahl, ja. Weil das in der Situation genau die richtige Entscheidung ist.
Weil es Ruhe in die Sache bringt und Überlegenheit.
Christa Stevens, Mutter von 6 Kindern und Oma von 22 Enkeln, ist erfahren genug, um zu wissen, dass auch strategische Gründe für sie sprechen.
Weil ich ja nur sozusagen für 5 Monate die Fraktion führe. Und da waren viele erleichtert, weil es letztendlich im Moment überhaupt keine Personaldiskussionen gibt. Wer macht den Fraktionsvorsitz weiter und so weiter.
Im Herbst will sich Christa Stevens aus der Politik zurückziehen. Ihr Posten ist dann wieder frei. Markus Söder und Ilse Aigner schielen darauf. In der Fraktionssitzung heute bemerkte Markus Söder selbstbewusst unter dem Gelächter der Abgeordneten, er sei schon einmal Nachfolger von Christa Stevens gewesen als Gesundheitsminister. Ansonsten hat die CSU zurzeit nicht viel zu lachen. Die Partei steckt in der Krise wegen der Abgeordneten, die ihre Ehefrauen und Kinder beschäftigt haben. Der Verdacht der Vetternwirtschaft steht im Raum. Horst Seehofer ist das bewusst.
Ich glaube, das ist eine ernste Situation für uns. Man sieht es ja an der bundesweiten Aufmerksamkeit.
Stevens will sich zeitlich nicht unter Druck setzen lassen, aber sie will so wörtlich reinen Tisch machen in Sachen Ehegattenverträge.
Wir werden uns natürlich mit diesen Dingen sehr intensiv gemeinsam in der CSU-Fraktion beschäftigen. Wir werden das in Ruhe und Gelassenheit tun, aber auch mit der notwendigen politischen Sensibilität.
Die Opposition forderte von der frisch gewählten CSU-Frontfrau, die umstrittenen Fälle aufzuklären. SPD-Fraktionschef Markus Rinderspacher.
Welche Ehefrauen wurden eigentlich zu welchem Zeitpunkt, zu welchen Konditionen angestellt? Das sollte sie jetzt transparent machen.
Die CSU hofft, dass sie mit der schnellen und reibungslosen Nachfolgeregelung jetzt schnell aus der Krise kommt. An diesem Wochenende berät der Parteivorstand das Wahlprogramm. Der Geruch von Vetternwirtschaft und Filz wird den Christsozialen aber wohl noch länger anhaften.
In 80 Gärten um die Welt. Das ist das Thema der Internationalen Gartenschau in Hamburg. Zum ersten Mal kooperieren dabei auch 5 Weltreligionen und präsentieren jeweils einen eigenen Garten. 100 Hektar groß ist die Ausstellung auf Europas größter Flussinsel Wilhelmsburg. Bei regnerischem Wetter wurde sie heute von Bundespräsident Gauck eröffnet. Reinhard Postelt war dabei.
Die Blütenträume der Gartenarchitekten sind doch wahr geworden. Trotz Dauerfrosts bis Anfang April blüht der neue Park auf der Elbinsel Wilhelmsburg auf. Bundespräsident Joachim Gauck war nach dem kurzen Gang über das riesige Parkgelände auf der Elbinsel Wilhelmsburg beeindruckt.
Die internationale Gartenschau, sie findet nur alle 10 Jahre statt. Sie ist sozusagen der Superstar unter den Gartenschauen und Hamburg hat eine lange Tradition und Übung damit.
Hamburg hat aus Brachland und einem ehemaligen Güterbahnhof blühende Landschaften gemacht. 100 Hektar Gartenschau mit viel Wasser. Der Park bleibt dauerhaft bestehen und soll den sozial schwachen Stadtteil Wilhelmsburg mit seinem hohen Ausländeranteil aufwerten. Der Bundespräsident griff das auf.
Eine solch große Gartenschau, das kann ja ein Anstoß sein, auch das soziale Zusammenwachsen einer Stadt, einer Region zu fördern.
Wilhelmsburg wurde aber auch als Standort gewählt, weil er den erwarteten 2,5 Millionen Gartenschaubesuchern Wassernähe bietet. Bürgermeister Olaf Scholz rechtfertigte die Ausgaben von 70 Millionen Euro.
Wilhelmsburg ist die größte bewohnte Flussinsel Europas, durchaus vergleichbar mit der New Yorker Flussinsel Manhattan. Und so wie Manhattan einen Central Park besitzt, hat auch Wilhelmsburg sofort einen Central Park.
Anders als in New York zeigt die Gartenschau Hamburg aber keinen einheitlichen Naturpark. In 80 Gärten um die Welt heißt das Motto. Und so präsentiert Hamburg so viele verschiedene Themengärten wie noch keine Bundesgartenschau zuvor. Besonders stimmig sind 5 Gärten der Weltreligionen, die Christen, Hindus, Moslems, Juden und Buddhisten nach eigenen Entwürfen bauen ließen. Und es gibt jede Menge verrückte, fantasieanregende Anlagen, meint Andrea Oben von der Gartenschau.
In den Naturwelten haben wir das Gärtnern auf dem Mars. Das ist ein Garten, da stellt man sich gar nicht vor, dass man sowas auch machen kann. Man kommt rein und da sind Stahlspinnen. Die leuchten, sieht total freaky aus, würde ich sagen. Und einen Garten habe ich noch, der hat mich auch ganz besonders fasziniert. Das ist Aquasoccer. Da ist eine 30 cm hohe Wasserschicht drin. Und da kann man Wasserfußball spielen.
Parksport ist ein Schwerpunkt der Ausstellung. Damit will die Gartenschau weg vom Image der Seniorenveranstaltung. Damit die 2,5 Millionen Besucher bis Oktober auch kommen, muss allerdings das Wetter besser werden. Pünktlich zur Eröffnungsfeier setzte Nieselregen ein.
275 Jahre Monarchie und 75 Jahre Beatrix, diese beiden Jubiläen sind Anlass für die Königin, sich 3 Tage vor ihrem Geburtstag ans niederländische Volk zu wenden und zu erklären, für sie sei es das ideale Datum und der richtige Zeitpunkt, jetzt zurückzutreten. Heute begannen die Feierlichkeiten für den Thronwechsel. Ludger Kacmiercak berichtet.
Auf dem Höhepunkt ihrer Popularität dankt die Monarchin ab. Bei ihren öffentlichen Auftritten nach dieser überraschenden Ankündigung schlägt ihr eine Welle der Sympathie entgegen. Auf dem Domplatz in Utrecht skandieren Tausende spontan Bea bedankt. Danke, Beatrix. Die Wehmut über den Abschied vermischt sich mit der Vorfreude auf den Generationswechsel. Ich fand sie sehr herzlich, aber ich denke, dass es gut ist, dass sie nun Platz für einen anderen macht. Und ich hoffe, dass jetzt etwas frischer Wind durch das Königshaus in den Niederlanden weht. Nun, ich finde, sie ist eine großartige Frau, eine fantastische Mutter und eine sehr gute Königin. Der Sohnemann hat keinesfalls die Absicht, alles neu und anders zu machen. Tradition und Kontinuität seien ihm sehr wichtig, betont Willem Alexander im großen Fernsehinterview. Allerdings nimmt der künftige König es mit dem höfischen Protokoll nicht ganz so genau wie seine Mutter.
Ich bin kein Protokollfetischist. Menschen mögen mich ansprechen, so sie wollen.
Ich bin kein Protokollfetischist. Die Menschen sollen mich so ansprechen, wie sie wollen. Mir ist es wichtiger, dass sich die Leute wohlfühlen in meiner Gegenwart. Besser, als wenn sie über Worte stolpern und nachher überhaupt nicht mehr wissen, was sie sagen sollen.
Dann, dass sie sich über Worte struikelnd verder nichts mehr dürfen zu sagen.
Mehr als 90% der Niederländer, so das Ergebnis einer Umfrage, sind nach diesem sympathischen Auftritt davon überzeugt, dass Willem-Alexander und seine Frau Maxima ihre Sache gut machen werden. Zum Leidwesen der Republikaner, die eine Kampagne zur Abschaffung der Monarchie gestartet haben. Aber nein, die Stimmung wird immer euphorischer, bis das nationale Vorbereitungskomitee für den Thronwechsel das mit Spannung erwartete Königslied veröffentlicht. Die krude Mischung aus Schlager, Rap und pathetischer Hymne floppt beim Hörer. 40.000 Niederländer beteiligen sich an einer Online-Petition und sagen Nein zum Königslied. Vor allem der seichte Inhalt sorgt für Spott und Kritik. Dabei haben die Bürger selbst mit ihren Textvorschlägen zur Entstehung des Liedes beigetragen. Erst zieht Komponist John Eubank seinen Song genervt zurück. 2 Tage später verkündet das Vorbereitungskomitee, dass es am Koningslied festhält. Bekannte Künstler werden es am 30. April während eines Konzerts in Rotterdam anstimmen. Auf einer Videoleinwand in Amsterdam kann das neue Königspaar zuschauen. Und überall im Land sollen die monarchietreuen Niederländer mitsingen. Ich beschütze dich, solange ich lebe.
Und soweit das Echo des Tages. Die Sendung können Sie sich auch als Podcast herunterladen. Das Angebot finden Sie auf unseren Internetseiten unter den Adressen ndr.de/info oder wdr5.de. Am Mikrofon war Claudia Venor.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.